Ich freue mich von ganzem Herzen, heute Morgen mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu feiern und bin sehr gerne von Leipzig zu euch gekommen an diesem Tag, um mit euch zusammen zu sein. In Leipzig wohne ich seit 30 Jahren mit meiner Frau und unseren 5 erwachsenen Kindern. Wir sind einem Ruf damals gefolgt aus Wiedenest kommend, wo ich als Jugendmissionar gearbeitet habe, in den gemeindlichen Dienst dort. Das habe ich 20 Jahre gemacht, dort als Pastor gearbeitet, bevor vom Christusforum, damals noch Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, eine Berufung kam, dort mitzuarbeiten im Bereich der hauptberuflichen Mitarbeiter und auch gemeindeberatend. Das ist das, was ich jetzt tue. Ich setze mich ein für die hauptberuflichen Mitarbeiter, ungefähr 100 Mitarbeiter in unserer Dienstgemeinschaft, die hauptberuflich in Gemeinden arbeiten, so wie Gerrit unter euch. Und ich versuche, Gemeinden darin zu unterstützen, ihre Gemeindearbeit weiterzuentwickeln und helfe dort, wo die Säge klemmt. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass Menschen in Gemeinden mit der Liebe Gottes berührt werden. Und dass sie den Ort, die Gemeinde erleben als einen Ort, wo man seine Berufung erkennen kann und wo man seinen Wert erkennen kann und wo in guten Beziehungen gelebt wird. Das ist das, wofür wir uns als Christusforum einsetzen. Das steht auch hier in diesem kleinen Prospekt, was ich mitgebracht habe, wo unsere Vision, unser Selbstverständnis, unser Anliegen dargelegt ist. Und ich habe auch noch einmal dieses Heft mitgebracht von dem Jahresthema Dein Reich komme. Dort sind Ausarbeitungen, Andachten über die Seligpreisungen drin. Kann man sich vornehmen, selig sind die Friedfertigen, okay, das nehme ich mir mal für diese Woche vor. Was steht denn eigentlich dazu, wie ich das ausleben kann? Und dann möchte ich auch gerne noch hier drauf aufmerksam machen, das theologische Herz im Christusforum. Ihr kennt das sicherlich, die Agenda, der theologische Wertekanon, den wir miteinander leben wollen. Und dazu gibt es ein Online-Seminar ab dem 1. Oktober für 6 Wochen, jeweils an einem Dienstagabend wird dort also über einen dieser 6 Werte Ausführungen gemacht. Das lohnt sich mit ein bisschen Perspektive in den Oktober darauf zuzugehen. Vorhin wurde ich gefragt, ob ich schon einmal hier war und ich sage, ja, ich war schon einmal hier. Und zwar zur Einführung von Stefan Jung als Gemeindereferent. Damals war ich Jumi in Wiedenest und bin gefragt worden, ob ich das machen würde und das habe ich mit Freuden getan. Ich kann euch aber jetzt nicht mehr sagen, in welchem Jahr das eigentlich war, weil das ist schon echt lange her. Und von daher ist es schön, euch jetzt heute wieder zu sehen und auch Familie Hofius unter euch zu sehen. Ich möchte diese Predigt mit einer Frage starten. Wer war für dich in deinem Leben ein großes Vorbild? Jemand, von dem du selber gelernt hast, jemand, an dem du dich orientiert hast, jemand, der dir im geistlichen Leben viel bedeutet hat. Für mich war mein Vater ein großes Vorbild. Mein Vater war ein Beter. Ich habe ihn oftmals erlebt, wie er mit Menschen im Gespräch war und am Ende des Gespräches gesagt hat, kann ich noch mit dir beten? Und dann hat er ungefähr die Dinge, über die da gerade miteinander gesprochen wurde, zu einem Gebet gemacht. Und das möchte ich auch gerne so praktizieren. Und in unserer Gemeinde in Leipzig-Jakobstraße ist es häufig so, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dann siehst du da in der Ecke noch 2 miteinander sprechen und beten und da in der Ecke noch 2 miteinander sprechen und beten und einander segnen. Das ist eine gute Sache. Für mich war mein Jugendleiter ein großes Vorbild. Die Jugendgruppe, in der ich aufgewachsen war, in Wiedenest, wir waren ungefähr 50 Leute, echte Dynamik in dem Laden und unser Jugendleiter hat uns 2 Dinge beigebracht. unser Leben ganz für Jesus hinzugeben und verbindlich in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und das habe ich gemacht. Ich habe verbindlich in der Gemeinde mitgearbeitet, habe mein Leben ganz Jesus hingegeben, und aus der Zeit heraus ist auch eigentlich der Wunsch entstanden, die Bibel besser kennenzulernen und Gottes Wort intensiver zu studieren, was ich dann auch gemacht habe, und da heraus kam auch die Berufung in den vollzeitlichen Dienst. Heute Morgen wollen wir auch Vorbilder anschauen, und ich möchte mit euch einen Blick werfen in den Philipperbrief und in eine bestimmte Passage dort. Der Philipperbrief wird ja häufig genannt als der Brief der Freude. Und tatsächlich kann man darauf kommen, weil sehr oft im Philipperbrief das Wort Freude erwähnt wird. Freut euch im Herrn alle Zeit. Ich freue mich bei jeder Erinnerung an euch, bete für euch mit Freuden, erfüllt meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid. Ganz oft ist in dem Philipperbrief das Wort Freude genannt. Das eigentliche Anliegen des Philipperbriefes ist aber nicht Freude, sondern Selbstlosigkeit. Und in diesem Brief gibt Paulus drei Beispiele an Selbstlosigkeit. Das eine Beispiel ist er selber. Und er beginnt diesen Brief: Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Alle Zeit in meinen Gebeten bete ich für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilhabe am Evangelium vom ersten Tag an. Die Gemeinde in Philippi war eine Unterstützergemeinde, war eine Gemeinde, die sehr eng mit der Missionsarbeit verbunden ist. Und wie ich aus deinem Gebet gerade herausgehört habe, seid ihr auch eine Gemeinde, die sehr eng mit Missionsarbeit verbunden ist vom Herzen her. Paulus sagt sogar, es gab keine andere Gemeinde wie euch, die vom ersten Tag an so intensiv mit teilgenommen hat an der Missionsarbeit in unterstützender Weise. Nicht nur einmal, sondern mehrmals seid ihr aufgeblüht und habt eure Gaben und Spenden vorbeigebracht. Nicht, dass ich die Spende suchte, denn ich habe gelernt, sowohl im Überfluss als auch im Geringen zu leben, aber ich erkenne darin einfach, dass ihr hinter diesem Anliegen steht. Und in gewisser Weise ist der Philipperbrief so etwas Ähnliches wie ein Newsletter, kann man sagen. Also er beschreibt, wie geht es mir gerade? Und im ersten Kapitel schreibt er davon, dass er inhaftiert ist. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kriegt einen Gebetsrundbrief und es steht da drin, Marco Weiß in Tansania ist inhaftiert. Was würde dann hier losgehen bei euch? Was müssen wir da machen? Geht doch nicht, deutsche Botschaft anrufen. Irgendwer muss sich darum kümmern. Alles zu Unrecht, der muss doch da wieder raus. Und Paulus schreibt, ich möchte euch darüber informieren, ihr sollt wissen, dass meine Umstände eigentlich mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, als dass es dadurch behindert wird. Denn die ganze Stadt hier redet von Jesus. Die einen machen das aus guten Motiven, die anderen aus schlechten Motiven, aber Jesus ist hier Stadtgespräch. Wegen mir und meiner Inhaftierung. Deswegen, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Ja. Und dann schreibt er davon, dass der Ausgang des zu erwartenden Prozesses noch nicht klar ist. Er sagt, ich weiß nicht, wie das hier ausgeht. Aber eines weiß ich ganz gewiss. Wenn ich verurteilt werde, zum Tode verurteilt werde, dann werde ich bei Christus sein. Und das ist das Beste, nehme ich sofort. Wenn ich aber weiter leben darf, dann werde ich mich weiter für Christus einsetzen. Denn für Christus zu leben ist mein Leben und sterben ist mein Gewinn, sagt er. Und er benutzt ein Bild und sagt, wenn mein Leben sozusagen über das Opfer von Jesus Christus noch so als Trankopfer darüber geschüttet wird, also ich quasi in den Fußstapfen Jesu mein Leben auch als Opfer gebe für das Evangelium, so wie er sein Leben für das Evangelium gegeben hat, dann freue ich mich, was für eine Wertschätzung für mein Leben. Was für eine Einstellung, was für eine Haltung an Selbstlosigkeit. Das zweite Beispiel, was er in diesem Brief bringt, ist jemand aus der Gemeinde. Im zweiten Kapitel lesen wir von diesem Bruder Epaphroditus, der einen Namen hat, den man tatsächlich erstmal dreimal fehlerfrei aussprechen muss, bis er flüssig über die Lippen geht. Der Epaphroditus war ein Gemeindemitglied, den sie losgesandt hatten zu Paulus, um die Gabe und die Spende vorbeizubringen. Und tatsächlich war es in der Zeit ja nicht so einfach wie heute. Da konnte man nicht eben Online-Banking und hier den Betrag einsetzen und zack, abgeschickt und eine Minute später in Echtzeit ist die Überweisung dort, sondern sie haben alles zusammengepackt, was sie an Unterstützung bringen wollten und dann hat das da einer hingebracht. Und das sollten vertrauensvolle Leute sein, die nicht mit der Ladung unterwegs durchbrennen. Das haben wir ja auch in anderen Kontexten, Apostelgeschichte, wo es um die Spenden für Jerusalem geht und so. Und dieser Epaphroditus ist unterwegs krank geworden. So krank, dass er fast sein Leben dabei gelassen hätte. Paulus schreibt im zweiten Kapitel, er hat Kopf und Kragen riskiert, um eure Liebe zu mir hinzubringen. Und wenn ihr solche Geschwister in eurer Gemeinde habt, die sich in dieser Weise einsetzen, dann ehrt sie ganz besonders. Was für ein Vorbild. Jemand, der aus der Gemeinde, der sich über die Maßen von ganzem Herzen einsetzt für Jesus und für das Evangelium. Und ihr habt auch Geschwister in eurer Gemeinde und seid selber vielleicht solche, die sich von ganzem Herzen für Jesus einsetzen. Diesen lasst besondere Ehre und Wertschätzung zukommen. Und das dritte Beispiel an Selbstlosigkeit, was er in diesem Brief beschreibt, ist das Beispiel von Jesus. Im zweiten Kapitel lesen wir ab Vers 5, Philipper 2, Vers 5, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, obwohl er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub erachtete, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, ein Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden anderen Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen Welt, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zu Gottes Ehre. Was für ein wunderbares Beispiel an Selbstlosigkeit. Und jetzt, wenn man einmal überlegt, wie ist Paulus dazu gekommen, diese Dinge im zweiten Kapitel niederzuschreiben? Hat ihn irgendetwas überfallen, dass er dachte, ich will jetzt mal einfach was Tolles über Jesus schreiben? Und dann hat er sich hingesetzt und hat überlegt, was kann ich mal Tolles über Jesus schreiben? Und dann kam ihm der Gedanke, ja, Jesus ganz oben im Himmel und dann auf die Erde gekommen und am Schluss wieder erhöht im Himmel, ja, das will ich schreiben. Ja, das wäre wunderbar, aber so war es nicht. Sondern diese Passage ist eingebettet in einen bestimmten Gedanken gegangen, der aus dem Gemeindeleben herauskommt. Das zweite Kapitel beginnt so: Wenn es nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen erfüllt, meine Freude, ihr Lieben, dass ihr dieselbe Gesinnung habt und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Aha. War nicht so in Philippi. Im vierten Kapitel lesen wir, dass da zwei Frauen gewaltig Clinch hatten miteinander, dass er dann dem Gemeindeleiter dort, den Clemens, bittet, die Euodia weise zurecht und die andere Schwester weise zurecht, dass sie eines Sinnes sein sollen. Die Einheit getrübt dadurch, dass vielleicht Geschwister sich profilieren wollen, und dann geht es weiter: Habt die gleiche Liebe, einmütig eines Sinnes, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ruhmes Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Eigennutz, eitle Ruhmesehre in der Gemeinde? Gibt's doch nicht. Ha, gibt es doch. Und in diesem Zusammenhang, wo es darum geht, eben nicht den anderen höher zu achten als sich selber, sondern sich selber höher zu achten als andere, schreibt Paulus, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das heißt, dieses Beispiel an Selbstlosigkeit, was er hier anführt und niederschreibt, hat seinen direkten Anlass, das sollen die Geschwister zum Vorbild nehmen, die um eitle Ruhmesehre und Eigennutz irgendwie unterwegs sind. Was kennzeichnete die Gesinnung Jesu? Drei Dinge möchte ich gerne hier aufzeigen, die kennzeichnend für die Gesinnung Jesu sind. Das eine ist eine bestimmte Art zu denken. Jesus hatte eine bestimmte Art zu denken. Davon lesen wir in Vers 5 und in 6. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, obwohl er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub erachtete, Gott gleich zu sein. Diese Art zu denken war: Was ich bin und habe, habe ich nicht für mich, sondern ist zum Teilen da. Was ich bin und habe, habe ich nicht für mich, sondern ist zum Teilen da. Was hatte Jesus denn? Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, obwohl er in der Gestalt Gottes war, dieses nicht für einen Raub erachtete. Bevor Jesus auf die Erde kam, existierte er ja schon. Es gab ja ein Leben im Himmel für Jesus von Anfang an, ohne Anfang und ohne Ende, bevor er auf die Erde kam. Diese Präexistenz Jesu, davon lesen wir in Johannes Kapitel 1. Im Anfang war das Wort, Jesus. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und alles, was ist, wurde durch das eine geschaffen, Jesus. In ihm war das Licht der Menschen und das Licht war das Leben der Menschen. Und das Licht scheint hinein in die Finsternis der Welt. Die Finsternis hat es nicht ergriffen. Der schwärzeste Vers in der ganzen Bibel. Jesus, das Licht, kommt hinein in die Dunkelheit der Welt, aber die Dunkelheit der Welt hat es nicht ergriffen. Das, was Jesus hatte, bevor er auf die Erde kam, war diese wunderschöne Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Gott Vater, Gott Heiliger Geist, Gott der Sohn Jesus Christus. Das ist die schönste und größte Einheit, die es überhaupt gibt. Eigentlich hätte Jesus alles Recht gehabt zu sagen, wisst ihr was, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, wir verstehen uns so gut, wir bleiben unter uns. Und genau das hat er nicht gemacht. Sondern was ich bin und habe, ist zum Teilen da. In diese Gemeinschaft will ich andere mit hineinholen. Hier lesen wir den Begriff, der es nicht für einen Raub erachtete. Nun, was heißt denn für einen Raub erachte? Ab und zu sind unsere Enkel bei uns zu Hause und im Wohnzimmer bei uns liegen immer viele Duplo-Steine und so weiter. Und die sind so im Alter 2 und 4 und schwupp ist da mal ein Duplo-Stein genommen, den aber gerade die Schwester unbedingt brauchte. Und dann ganz fest, meiner. Und genau das meint es. Für Raub erachten heißt an sich raffen und festhalten. Nur für mich. Meiner. Und genau das tat Jesus nicht. Sondern er hatte die Einstellung, was ich bin und habe, ist zum Teilen da. Nun, wenn wir einmal zu uns kommen, was ich bin und habe, ist zum Teilen da. Was habe ich denn? Was hat Gott mir denn anvertraut? Auch an materiellen Dingen, Auto, das ich fahre, wunderbar, schön, stabil, gut, halbwegs neu oder ganz gebraucht. Wie kann ich denn das Auto einsetzen zum Reiche Gottes? Ja. Könnte ich mich bereit erklären zu sagen, ich hole jemand ab, der nicht mehr so gut zu Fuß ist und setze gerne mein Auto ein, um einen Hol- und Bringdienst zu machen, was ich bin und habe, ist nicht für mich, sondern zum Teilen da. Oder die schöne Couchgarnitur im Wohnzimmer. Wunderbar, das freut mich für dich, wenn du eine schöne Couchgarnitur im Wohnzimmer hast. Dürfen da auch mal andere Leute drauf sitzen, um zum Beispiel einen Hauskreis zu haben bei dir im Wohnzimmer. Und du stellst eine schöne Couchgarnitur zur Verfügung, dass man dort sitzen kann in einem kleinen Bibelgespräch. Oder auch die Begabungen, die man hat. Jemand sagte mir kürzlich, die im erzieherischen Bereich ist, ach weißt du, ich habe die ganze Woche mit Kindern zu tun, das brauche ich am Sonntag in der Gemeinde nicht auch noch. Ja, kann man in gewisser Weise verstehen. Auf der anderen Seite, was ich bin und habe und kann, stelle ich dir zur Verfügung. Warum sollen die Kinder der Geschwister nicht davon profitieren, was Gott dir anvertraut hat an Begabung und Fähigkeiten. Hast du so eine Einstellung? Ist das deine Gesinnung? Was ich bin und habe, ist nicht für mich, sondern ist zum Teilen da. Das zweite Kennzeichen seiner Gesinnung ist der Entschluss zu dienen. Hier lesen wir, der, obwohl er in Gestalt Gottes war und die Gottheit besaß, es nicht für einen Raub erachtete, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich zu nichts, er nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden war und der Gestalt nach, wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Der Entschluss zu dienen. Er nahm Knechtsgestalt an, er wurde ein Mensch und Jesus war ja nicht ein verkappter Mensch, sondern er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Deswegen kann er uns auch in allem verstehen. Es gibt keine Gefühlslage, es gibt keine Seelenstimmung, es gibt kein Problem, es gibt keine Not. Und es gibt keine Freude, die Jesus nicht verstehen könnte. Er war ganz Mensch. Und was für eine Erniedrigung ist es, von wahrer Gott zu wahrer Mensch. Ohne Sünde, aber voll und ganz Mensch mit all dem, was zu Menschen gehört. Diese Erniedrigung, er wurde, was wir sind, damit wir werden könnten, was er ist, nämlich Kind Gottes. Wie groß muss seine Liebe sein, dass er sich darauf eingelassen hat. Diese Woche noch hörte ich von einer Situation in einer Gemeinde, wo jemand beschrieb, dass sich jemand zu schade war, dafür gewisse Dienste in der Gemeinde zu übernehmen. Wenn ich nicht predigen darf, dann mache ich gar nichts. Ist das diese dienende Haltung? Ist das der Entschluss, zu dienen und sich zu erniedrigen? Und das muss ja nicht immer nur mit Schwierigkeiten sein, verbunden sein und mit Verzicht verbunden sein. Vor allen Dingen ist es erst einmal eine Haltung. Ich will dienen. Ich will ein Diener sein. Hast du diese Einstellung als Grundhaltung? Will ich ein Diener sein oder bedient werden? Bin ich bereit, Opfer zu bringen, um anderen dienen zu können? Und das dritte Kennzeichen seiner Gesinnung, das ich in diesem Abschnitt sehe, ist der Wille, Gottes Berufung gehorsam zu sein. Hier lesen wir, er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden war und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden wurde. Jesaja 53 spricht auch davon, ja, von dem, der wie ein Mensch war, aber man konnte ihn nicht mehr erkennen aufgrund der ganzen Schmerzen und Leiden, die ihm zugefügt wurde. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zu einem Tode am Kreuz. Er wurde gehorsam, weil er es wollte. Er war bereit, diesen Weg zu gehen. Jesus wurde nicht gezwungen, diesen Weg zu gehen. Das sehen wir aus mehreren Stellen heraus, dass er sich freiwillig gab. Zum Beispiel in der Situation, wo Judas dann den Schlägertrupp und die Leute von Herodes zu Jesus hingeführt hat, fragen sie ihn, wer bist du? Und er sagte, ich bin Jesus, den ihr sucht. Und was passiert in der Situation? Die Kohorte da fallen alle zu Boden nieder. Können wir nachlesen in Johannes 18. Und dann bekrabbeln sie sich wieder und dann nehmen sie Jesus fest. Und auch Petrus, der in dieser Situation eingreifen wollte und dem Soldaten das Ohr abgehauen hat, sagt, Jesus, stecke dein Schwert weg. Weißt du nicht, dass ich in dieser Situation Legionen von Engeln herbeiholen konnte mit dem Auftrag, holt mich hier raus. Kein Problem. Jesus wurde nicht gefangen genommen, Jesus ließ sich gefangen nehmen. Er wurde gehorsam. Er sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das ist Jesus wichtig, den Willen Gottes auszuführen. Und das ist auch eine Frage für dich und für mich. Ist das mein Wunsch, den Willen Gottes auszuführen, was er vorhat mit meinem Leben? Niemand von uns muss die Schuld der ganzen Welt tragen. Niemand. Das war Jesu Auftrag. Aber Gott hat einen Auftrag für dein Leben. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Einzuwilligen und zu sagen, ja Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Was immer du vorhast mit mir, führe es aus, mein Leben ist in deiner Hand. Diese Einstellung und diese Gesinnung hatte Jesus und wurde so gehorsam und lebte die Berufung Gottes mit ihm. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus ist. Selbstlos, nicht auf sich bedacht, nicht das eigene suchend, sondern das des anderen. Ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Seine Haltung soll unsere Haltung sein. Und seine Gesinnung soll unsere Gesinnung sein. Und wenn du in der kommenden Woche in Situationen kommst, wo es darum geht, für den anderen zu denken, an den anderen zu denken, zu überlegen, was wäre jetzt für ihn gut oder für sie gut in dieser Situation, was habe ich, was ich mit dem anderen teilen kann? Auch an Befähigungen oder an Ermutigung oder auch an materiellen Gütern. Eine bestimmte Art zu denken, was ich bin und habe, ist nicht für mich, sondern zum Teilen da. Und ein Entschluss zu dienen, sich selber hinzugeben, um Gott und um anderen zu dienen und schließlich der Wille Gottes Berufung tatsächlich auszuleben. Amen. Jetzt wollen wir miteinander beten. Ich möchte für euch beten und ich möchte vor allen Dingen auch für Gerrit und Judith beten. Wenn wir die Ordination heute durchgeführt hätten, wäre da ein Segensgebet für den Dienst von Ihnen beiden unter euch unbedingt mit drin. Und ich habe vorhin gefragt, Rüdiger gefragt, was steht dem eigentlich entgegen, dieses Segensgebet trotzdem zu sprechen für Gerrit, und er sagte nichts. Und ich fragte Gerrit, was steht dem entgegen, dieses Segensgebet für euch zu sprechen, und er sagte nichts, und auch ich war der Meinung, dem steht nichts entgegen. Also wenn ihr hier einmal nach vorne kommt, möchte ich gerne mit euch und für euch beten. Brauche ich dann anders ein Mikro dafür? Das ist auch mit dabei, super. Also wir wollen beten für euch und euren Dienst, dass der Herr euch weiterhin die Kraft gibt und dich und euch als Familie gebraucht zum Segen für viele Menschen in Rüsselsheim und dass er all das gibt, was ihr dazu benötigt. Und ich würde dieses Segensgebet sprechen im Namen von uns allen und möchte euch bitten, durch ein kräftiges Amen das zu bestätigen. Und dann werde ich ein weiteres Gebet sprechen, dass das Wort Gottes reichlich Frucht trägt in dem Leben von einem jeden von uns. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, du bist hier mitten unter uns. Und von ganzem Herzen loben und preisen wir dich und beten dich an. Das Höchste unseres Lebens, Herr, ist, dich zu kennen und dich zu lieben und dir zu dienen. Wir danken dir, dass diese Einstellung auch in Gerrit und in Judith ist und dass sie ihr Leben dir zur Verfügung gestellt haben zum Dienst, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben, deine Gemeinde zu bauen und auch diese Gemeinde in Rüsselsheim mitzubauen. So bete ich, Herr, dass du sie segnest, dass du Gerrit all das gibst, was er braucht für seinen Dienst, dass du ihn immer wieder zu frischen Wassern führst, dass er Freude hat, in deinem Wort zu forschen und Dinge neu zu erkennen, dass du ihm immer größer wirst. Gebrauche ihn auch, Impulse zu setzen, die nach vorne ausgerichtet sind. Gebrauche ihn zu ermutigen und auch zu begleiten und in gleicher Weise Judith an seiner Seite. Danke, Herr, für sie. segne du sie. Amen.
Amen.
Und so wollen wir weiter beten, Herr, auch für uns. Danken dir für dein gutes Wort und für die Gesinnung, von der wir heute gelesen haben, und beten, Herr, dass deine Haltung unsere Haltung ist und dass deine Gesinnung unsere Gesinnung ist in der kommenden Woche und darüber hinaus. Amen.